Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Land Rover an der Bottenstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts.
Roger gegen Markus, an dem Montag, wir reden über Amerika, vor allem natürlich über den Donald Trump, dann über den Herr Putin, was spielt denn er für eine Rolle, und dann noch über den Christoph Mörgeli und seine Dissertationen. Donald Trump, wir müssen jetzt mal über das reden, hat jetzt gross gewonnen in New Hampshire und scheint jetzt als Favorit zu kommen für die Republikaner. Donald Trump ist ein Phänomen, ein Medienphänomen. Er hat unter anderem das wie folgt definiert, hat gesagt, sogar wenn ich einen abschiesse an Fifth Avenue am helllichten Tag, dann ist das, nicht okay, ist das okay, niemand wird etwas dagegen sagen. Da stimmt doch etwas nicht mehr in Amerika, dass man so einen, der selber sagt, ich kann mir alles erlauben, dass man den als ernsthaften Präsidentschaftskandidat anschaut.
Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Wobei, es ist natürlich schon, ich weiss nicht, wenn du siehst, wie er redet, es hat etwas Unvermeidliches. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt langsam das Gefühl, der schafft das noch.
Also weil, was, als Kandidat?
Also Kandidat sowieso. Und nachher kommt es ein bisschen darauf an, was die Demokraten bringen, weil Hillary wirkt nicht wahnsinnig stark, muss ich ehrlich sagen. Könnte sein, dass ein Bloomberg noch kommt, dann sieht das Rennen ein bisschen anders aus. Aber die Nomination, habe ich das Gefühl, die kann man gar nicht mehr wegnehmen. Und eben, du hast gesagt, warum. Ich glaube schon, was beim Trump sehr, sehr wichtig ist, er nimmt natürlich schon Themen auf, die ganz viele Leute aus der Elite auf eine Art aufgenommen haben bisher, wo offensichtlich viele Leute das Gefühl haben, das stimmt nicht oder man kann denen nicht vertrauen und so weiter. Also du siehst, also, was wir in Europa auch kennen, eine unglaubliche Misere.
Ja, aber das ist ja eigentlich ein Alarmzeichen. Also er ist, das kann man eigentlich sagen, das Schlimmste, schamlos. Er lügt schamlos, er beleidigt schamlos.
Lügen, Lügen
er lügt
jetzt noch.
Ohne
ja, aber das
Ende.
Ist ja bei Hillary Clinton
ohne,
also schlimmer.
Ohne Ende ja, gut, lügt aber das und es ist ihm völlig egal. Es ist ihm völlig egal und das ist irgendwie also, ein neues Phänomen, aber das haben wir auch in anderen
aber
Ländern.
Ich würde ein bisschen unterscheiden. Ich finde einerseits, also das mit den Lügen weiss ich nicht, welche Lügen du meinst. Also bei Hillary Clinton, dort ist offensichtlich, die hat gelogen. Bill Clinton hat auch eindeutig gelogen. Hillary Clinton hat die Sachen gelogen, die ich sehr ernsthaft finde. Ich finde, bei Bill Clinton finde ich es weniger schlimm, wenn er über seine Affären lügt. Viel schlimmer finde ich bei Hillary Clinton, was sie erzählt hat, Benghazi, das ist ja unglaublich.
Ja, aber jetzt wollen wir das nicht aufspielen.
Nein, ich sage nur, wenn du so sagst, locker sagst, ja, Lügen und so weiter, das ist offensichtlich in Amerika schon weit verbreitet, in der Familie Clinton ist das normal. Zweitens, aber was ich viel interessanter finde, ist weniger der Stil, das ist das eine Thema, der Stil ist unglaublich, der ist jenseits von Gut und Böse, wobei ich nicht so sicher bin, ob das wird beibehalten, das wird er ändern.
Aber er wird so gewählt. Also er ist ein Rassist, oder? Er sagt
ich
zum Beispiel,
nicht, was ist ein Rassist?
Ja, wenn er sagt, alle Mexikaner sind Vergewaltiger, Muslime wollen wir nicht in unserem Land aufnehmen, wenn es Flüchtlinge sind. Er ist gegen die Frauen, er macht sich lächerlich über die Frauen, beleidigt sie ohne Ende. Das sind die schlimmsten Proletensprüche, die man sich vorstellen kann. Aber er steht dort an als Medienphänomen, hat ja 14 Saison lang, ist er da der Moderator oder der Chef der Sendung «The Apprentice». Er ist eigentlich eine Fernsehpersonality, die sich selber spielt und sagt, ich bin Milliardär, ich bin erfolgreich.
Aber das langt ja nicht. Kim Kardashian würde jetzt nicht sofort zur Präsidentin gewählt werden in Amerika.
Ja, wer weiß.
Beim Trump finde ich wirklich, vergiss inhaltlich nicht.
Er hat inhaltlich gar nichts.
Er sagt Sachen, die ich zum Teil beunruhigend finde und zum Teil okay.
Was sagt er denn?
Was völlig klar ist, werde ich IS kaputt machen.
Da fragt man ihn, ja wie? Sagt er, das sage ich nicht, das ist ein Geheimnis.
Ja gut, aber das ist jetzt wirklich für die Amerikaner, wäre das nicht so schwierig. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da musst du kein Geheimnis machen. ISIS zu besiegen für die amerikanische Armee wäre nicht so schwierig.
Aber da wer das könnte ich machen?
Als Politiker, kein
amerikanischer Politiker hat bis jetzt gesagt, wir wollen jetzt die Bodentruppen in den Irak schicken. Auch er nicht. Er sagt einfach, ich schaffe das. Amerika wird wieder grossartig. Wir werden alle besiegen. China, Indien, alle werden wir besiegen. Einfach mit solchen
Sprüchen. Aber nein, schau mal, ich glaube wirklich, du bleibst an der Oberfläche. Es geht um Inhalt auch.
Was für Inhalt?
Immigration ist ein wahnsinniges Unbehagen da. Der Trump kann offensichtlich glaubwürdig vertreten bei sehr vielen Leuten in Amerika. ich mache etwas about this mess.
Und
das ist der Punkt.
Weißt du, was er gesagt hat?
Das ist der Punkt.
Er hat gesagt, wir bauen eine Mauer gegen
Mexiko. Du musst
schauen,
die wird er bauen.
Und er sagt, und Mexikaner werden sie dafür werden
sogar
sie
zahlen. Das halte ich für möglich. Aber ich sage jetzt mal andere Sachen, die mich beunruhigen. Ja. Ich finde bei ihm viel verrückter, zum Beispiel, wie er über China redet, wie er über Free Trade redet. Ich meine, er ist eine ganz eigenartige Mischung zwischen einem Konservativen und einem Linken.
Ja.
Er redet auch nie, was ich gerne hören würde, er redet nie darüber, dass man den Staat muss kleiner machen in Amerika. Er tut eine Art von Health System propagieren, wo ich das Gefühl habe, ja, wie willst du denn das finanzieren? Wo ist der Unterschied zu Obamacare? Er ist und ich sage es jetzt im neutralen Sinn vom Wort, er ist ein Populist. Und zwar ein klassischer amerikanischer Populist, wie es das immer gegeben hat in Amerika. Und das finde ich das Phänomen, wo man viel, viel ernster muss nehmen. Inhaltlich drückt er durch. Nicht, weil er so unanständig ist.
Doch, das glaube ich eben.
Aber das macht nur die Aufmerksamkeit. Nein, das
ja,
ist das Einzige.
Ja, klar,
aber er hätte nie den Erfolg, wenn er nicht inhaltlich Sachen bieten würde, die die Leute finden, jetzt lange es. Das ist Stimmung in Amerika.
Aber das ist nur in Sachen Immigration in allen anderen Bereichen.
Nein,
ist
auch aussenpolitisch. Ich meine, wenn du kannst sagen, ISIS, ich mache... Ja, das kann sein, aber Obama hat auch keine Ahnung gehabt. Aber wenn du sagst, ISIS machen wir kaputt, ja, dann heisst das offensichtlich, dass viele Amerikaner einfach das Leid sind, dass man immer mit so stillen Massnahmen vorgeht, leading from behind und so weiter, das wollen die Amerikaner nicht mehr. Das sind doch inhaltliche Aussagen. Man kann die dumm finden oder gescheit, aber der Punkt ist, es ist inhaltlich.
Er müsste inhaltlich doch sagen, was er machen würde. Und eben das Ernsthafte wäre die einzige Möglichkeit, dass die Amerikaner wieder Truppen anschicken. Und wenn da die Entscheidung kommen würde, dann wird es einen Aufschrei geben, nach dem, was wir in Irak gehabt, was wir in Afghanistan gehabt. Da scheut er sich das zu sagen, weil er weiss, das würde auf Widerstand stoßen. Also
nicht.
Macht er einfach leere Versprechen.
Nein, aber
ich löse alle Probleme.
Ich bin
Präsident und dann ist Amerika wieder grossartig. Dann sind alle so grossartig wie ich selber und so weiter. Nein, ich finde es wahnsinnig.
Ja, aber schau mal, Obama hat gesagt, yes, we can.
Ja.
Und ich finde, weißt, das ist auch noch ein Punkt. Und das ist auch der Hauptpunkt, wo ich Skepsis habe gegenüber dem Trump. Der Trump ist sehr ähnlich wie der Obama.
Nein.
Weil man nicht weiss, was der kann. Er hat noch nie geführt in der Politik. Er hat keine Ahnung, wie das politische System funktioniert, so wie der Obama auch keine Ahnung hatte. Das war der Obama auch nicht gewesen. Der Obama war ein Sozialarbeiter.
Hallo,
entschieden.
Senator.
Nein, ja, aber nicht einmal einen ganzen Term. Also
ja,
man, der ist nicht erfahren, das ist Rubio-mässig.
Ja.
Der hat keine Ahnung gehabt. Und das hat man ja auch gesehen.
Nein.
Er hat damit nicht können umgehen mit der Administration, er hat mit dem Parlament nicht können umgehen. Beim Trump ist da genau das gleiche Risiko. Das finde ich eigentlich eines der grössten Probleme. Und das Zweite finde ich, er ist kein Konservativ.
Ja, aber das Schlimme ist doch jetzt, er ist doch ein extremer Narzisst.
Ja, das stimmt.
Und wenn jetzt so extreme Narzissten in solche Rollen kommen, dann wird es mir geschmuch.
Ja,
dann
das stimmt.
Dann habe ich Angst. Und ich meine, das kannst du jetzt beim Obama nicht sagen, dass er ein Narzisst ist, in erster Linie gemacht, nur um sich selber im Vordergrund.
Ich habe noch nie einen narzisstischeren Politiker erlebt als Obama.
Nein.
Aber Obama müssen wir uns heute nicht einigen.
Also, was reden wir noch
über fünf Jahre darüber?
Hillary Clinton hat das Problem. Hat
ja, das finde ich ein Phänomen.
Ja,
das finde ich ein Phänomen.
Sie, wo man das Gefühl hat, die werden automatisch Kandidatin,
ja,
oder?
Ja.
Vielleicht war sie jetzt selbstsicher gewesen, hat sich auf ihre Erfahrung berufen, auf ihre progressive Agenda, die sie hatte, seit dem Bill Clinton eigentlich, wo sie sich auch bemüht, dann eben um Gesundheitsreform etc. Und hat das Gefühl gehabt, damit wird sie gewählt. Und da kommt der Bernie Sanders, wo wahrscheinlich eigentlich der unglaublichste Kandidat ist, den man je gesehen hat. Und niemand hat den ernst genommen. Und der tut ihr wirklich weh und hat ihr eine ganz schlimme Niederlage besorgt da jetzt in New Hampshire. Und da frage ich mich, was ist denn da mit dieser Hillary los? Kann die noch aus dem Loch rauskommen?
Nein, ich glaube es nicht. Also wenn ich zuschaue, wie sie redet, die Rede, die sie haltet, und der Bill Clinton steht hinter ihr und tut die ganze Zeit lachen, weil der Berater gesagt hat, du musst jetzt nicht lachen. Und man merkt, das Publikum würde eigentlich lieber den Bill hören als Hillary.
Ja, nicht mehr so.
Ja, auch nicht mehr so richtig, da hast du auch recht. Aber ich glaube, Hillary schafft es nicht. Und zweitens, ich glaube, bei Hillary ist ein Problem, sie ist schon viel zu lange dabei.
Ja, gut.
Sie ist wirklich oldschool. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, die 90er Jahre sind wieder da. Und offensichtlich, weißt du, das Phänomen Trump und Hillary, die hängen sehr eng zusammen. Die Leute haben satt, was von Washington kommt. Es spielt gar keine Rolle, ob die Republikaner oder Demokraten. Die, die ein bisschen in Washington waren, die haben völlig das Vertrauen verloren beim Wähler. Das ist ganz, und das ist bei der Hillary natürlich ganz offensichtlich auch der Fall. Der Bernie Sanders ist genauso ein Aussenseiter natürlich wie ein Trump.
Gut, also ich meine, aber die Hillary, die wird jetzt wahrscheinlich merken, sie kann nicht in erster Linie über sich reden, über ihre Erfahrung. Sie muss über die Wähler reden, was sie für Visionen hat. Und sie ist natürlich im Vergleich zu einem Bernie Sanders nicht eine, die so grosse Visionen hat, weil sie weiss, man kann die gar nicht umsetzen, weil man hat einen republikanischen Kongress etc. Man kann da Amerika nicht umkehren. Und wenn jetzt der Bernie Sanders kommt und sagt, ich mache eine American Revolution und so, und der Song, der Beatles-Song Revolution spielt und so, dann offenbar hat er wieder Trump Leute, die auf das abfahren, obwohl das völlig unrealistisch ist, das kann er gar nie umsetzen. Die Hillary hat ein Programm, das nicht so begeisternd ist, aber das ist umsetzbar.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, beim Obama war es auch so, dass er Sachen versprochen hat, wo man das Gefühl hatte, das ist sehr schwierig umzusetzen. Und zum Teil hat er sogar gewisse Sachen umgesetzt, die ich nicht gut finde, aber er hat das geschafft. Ich glaube, dass du als Politiker sowieso alt ausgesehen, das ist ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Wenn du die ganze Zeit sagst, ja, wir haben Lösungen, wir sind für Kompromisse und so weiter, das ist meiner Meinung nach sehr häufig einfach ein Vorwand, dass du nicht so viele gute neue Ideen hast.
Aber haben wir nicht auch, wenn man weltweit schaut, einfach keine guten Staatsmänner mehr? Also ein Mangel, wenn man jetzt umschaut, der Cameron oder der Hollande, Merkel ist in Schwierigkeiten, über den Putin reden wir gerade jetzt. Jetzt kommen so seltsame Kandidaten in Amerika. Wir haben nirgends richtig grosse Staatsleute, wo man aufschauen kann, wo nicht nur Klamauk machen, sondern wo das Gefühl hast, die haben ein echtes Fundament. Dass das eigentlich ein Problem ist. Man kann nach Polen schauen, wo der Kaczynski ist, wo da irgendwie in seiner traditionellen Welt verhaftet ist, Orban etc. Es macht einem richtig Angst.
Ja, das sehe ich genau gleich. Und ich finde aber, die Ursachen sind noch interessant. Ich glaube, es ist wirklich ein Zusammenbruch von einer ganzen Branche. Und die Branche, kann man sagen, das sind Berufspolitiker. Oder? Das ist die Branche, die zusammengeht. Zu Recht finde ich, Berufspolitiker sind eigentlich etwas, was es nicht geben sollte. Und das Hauptproblem ist schon das, dass sie offensichtlich keinen Rat haben zu der Bevölkerung. Das ist das Hauptproblem. Sie können nicht mehr vermitteln, was sie wollen oder was sie können. Und die Bevölkerung hat immer mehr das Gefühl, das ist auch in der Schweiz genau der gleiche Fall. Also meine, die SVP, den Aufstieg von der SVP kannst du nur so erklären, dass breite Kreise der Bevölkerung das Gefühl haben, die Politiker wissen gar nicht mehr, was uns bewegt. Ja. Deshalb kommen dann Aussenseiter.
Und die werden mit ihren Verführungs...
Ja, das ist gefährlich. Charles
Meyer-Klang, können die sich irgendwie durchsetzen?
Das ist gefährlich, aber ich würde mal noch eine Hymne singen auf Amerika. Weißt, ich finde jetzt bei Amerika, das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns auch in der Schweiz, alte Demokratien muss man sich nicht so Sorgen machen.
Meinst du?
Ja? Auch wenn ein Trump würde übersteuern als Präsident, das ist ein System, das sehr gut funktioniert.
Kannst du dir vorstellen, der absolute Narzisst im Weissen Haus, was der dort würde machen, dass der eigentlich... Der Finger hat auf dem roten Knopf und so. Also da läuft es einem kalten Rücken. Aber natürlich wird es sich milder dann geben, wenn er mal gewählt würde. Aber die Karriere, die ist wirklich wie aus einem drittklassigen Hollywood-Film.
Ja, wobei ich finde, jetzt eben, das ist vor allem der Stil, den ich unerträglich finde und der sehr viel mit den 60er Jahren zu tun hat. Das nur noch schnell als Seitenhieb. Weil es ist gar, ich meine, früher hat man von einem Politiker gewisse Sachen erwartet, einen gewissen Status. Er hat schon mal Militärdienst zum Beispiel müssen leisten. Er hätte nicht können sagen, ich habe Cannabis geraucht, aber habe es nicht inhaliert. Also das ist natürlich alles, was der Bill Clinton eigentlich dem verkörpert hat, hat natürlich schon die Ansprüche an Politiker enorm gesenkt. Das ist schon das Problem. Also ein Trump eben, dass du so primitiv kannst reden und trotzdem immer noch ein ernsthafter Kandidat bist, das war in den 50er Jahren nicht möglich gewesen.
Und das ist bis jetzt nicht möglich
gewesen. Bill Clinton hat auf eine Art geredet, nicht so unanständig, aber hat auch Sachen. Und er ist auch für einen Lebensstil gestanden.
Ja, für das 60er Jahre.
Wo man früher noch gefunden hat, das kommt nicht in Frage.
Ja gut, also gut. Reden wir über den Putin. Der Putin hat ja eine ganz wichtige Rolle übernommen, die man vielleicht vor 1-2 Jahren nicht erwartet hat. Und ich habe mir überlegt, wieso ist das passiert? Ich glaube, einer der Gründe ist, weil der Putin so in grossen Schwierigkeiten ist, weil seine Wirtschaft am Zusammenkrachen ist, weil der Ölpreis zusammengekracht ist, muss er irgendwie eben mit diesen nationalistischen Parolen Gegensteuer geben und muss auf die Art und Weise die Grossartigkeit von Russland beweisen, indem er jetzt einfach Aleppo verbombt und so. Und das ist eine Gefahr, wenn Leute in der Defensive sind, wie ein Putin, der auch ein Narzisst ist, ein extremer Narzisst, wenn dann die auf die Art und Weise mit nationalistischen Parolen Politik machen.
Ja gut, aber schlimmer sind die, die das zulassen. Und ich meine, dass Russland überhaupt wieder die Rolle kann spielen im Nahen Osten, das hat mit dem Obama zu tun und seiner Nicht-Aussenpolitik.
Wieso?
Ich meine, Obama hat sich überall zurückgezogen aus dem Nahen Osten.
Das stimmt einfach.
Wenn du als Obama, als amerikanischer Präsident sagst, da ist eine rote Linie, wenn sie Herr Assad die überschreitet, dann gibt es etwas und es passiert nichts, dann machst du dich so lächerlich, von dem kannst du dich nie mehr erholen. Das war der Fall gewesen. Putin hat gut zugelassen,
ja, aber der Putin
hat nachher Krim erobert, hat die Ukraine angefangen zu stören. Also da ist natürlich schon eindeutig der Westen selber schuld. Der Westen ist selber schuld.
Wie kannst du das verteidigen? Amerika führt dort zwar einen Luftkrieg, aber schaut, dass sie die Zivilbevölkerung schonen und machen da irgendwie...
Das ist gut, das ist sicher gut.
Und was Russland,
Russland ist grauenhaft, das habe ich doch nicht verteidigt. Das habe ich nicht verteidigt, aber
ja,
ich habe nur gesagt, faktisch. Wer die Verantwortung hat, dass solche Leute wie Putin die Wirkung können haben, das liegt auch am Westen. Das liegt daran, dass man mit dem die ganze... Ich meine jetzt auch wieder, dass man da in München jetzt eine Einigung gefunden hat in Syrien, meine, da lachen doch die Hühner.
Also
wir wissen doch ganz genau, dass das nichts bringt. Und das ist übrigens noch schnell wegen Trump. Das ist der Grund, warum die Bevölkerung jedes Vertrauen in die Politiker verloren hat. Wenn du den John Kerry siehst, wie der redet, ich meine, das weiss jeder, dass das nicht stimmt.
Aber immerhin, wir haben vor ein paar Wochen über das geredet, wo die Verhandlungen waren in Genf. Hast du gesagt, das ist zynisch, das darf man gar nicht reden und so. Jetzt gibt es immerhin eine Möglichkeit, beispielsweise, dass die Städte, die eingeschlossen sind oder die Leute am Verhungern sind, dass die versorgt werden.
Ja, hoffentlich jawohl, passiert aber, das. Wir haben es noch nicht gesehen. Sie haben es jetzt einmal gesagt, dass es macht.
Du hast gesagt, es sei zynisch, dass man überhaupt mit denen redet.
Ist, also Genf war auf jeden Fall zynisch.
Ja,
Genf, wir haben jetzt von München geredet.
Ja,
Genf ist auf jeden Fall zynisch. Mit Rebellen hat man ja total betrogen. Man hat Assad können warten. Also mein, hey.
Nein, es war immerhin ein Schritt gewesen, und man weiss, vielleicht bringt man es nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten, vielleicht auch nicht beim dritten Mal. Aber es geht doch in die richtige Richtung.
Aber Roger, das ist doch das Problem. Du kannst doch die ganze Zeit nicht immer sagen, wir reden und reden und reden und es passiert nichts.
Ja,
das
vielleicht
ist doch
passiert
zynisch.
Ist etwas.
Nein, es passiert nichts, da kannst du sicher sein.
Es ist schwierig, das Problem zu lösen. Und die Nusra-Front und
ISIS... Aber dann sollen wir mal ein bisschen nachdenken, wie man es könnte lösen.
Was ist
die ganze
deine
Zeit Konferenzen machen.
Ja, was ist denn deine Lösung?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist ganz sicher, dass du musst Rebellen, die du in Syrien noch hast, gewisse Rebellen, die nicht ISIS sind, die nicht Islamisten sind, aber gegen den Assad sind, die müssten wir jetzt sofort anfangen
die
bewaffnen.
Die gibt es ja fast nicht mehr.
Ja, eben, weil wir nichts gemacht haben, vier Jahre. Aber man kann sie...
Man
also
hat es versucht.
Letzte Woche, ich hatte vorher noch schnell erwähnt, habe ich den israelischen Verteidigungsminister getroffen und so weiter. Er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, es ist jetzt noch möglich. Wir haben Leute, er würde dem Westen nicht empfehlen, mit Landtruppen einzumarschieren, auf keinen Fall. Aber es gibt Rebellen, die man kann unterstützen. Mehr Israelis machen das auch. Und so dumm sind die Israelis nicht. Das wäre heute noch möglich. Was übrigens auch noch interessant ist, nur wegen Syrien, das habe ich auch erstaunlich gefunden. Israeli hat gesagt, mir ist lieber ISIS als der Iran.
Ja gut, das ist
in
einfach...
In Syrien.
Ja,
das ist unglaublich.
Ja gut, das ist einfach das Dogma in Israel wegen Iran und wegen Atom und so. Aber wenn wir jetzt noch über den Putin reden, der macht ja eine ganz professionelle Desinformationspolitik in Europa. Der hat,
absolut, ja.
Der hat riesige Mittel in Social Media und in den anderen Medien, im Fernsehen, um uns zu destabilisieren. Tut sich mit Rechtsparteien in Europa zusammen, also mit dem Front National, wahrscheinlich auch mit der AfD in Deutschland etc., um unsere Demokratie zu destabilisieren, dass unsere Presse als Lügenpresse dargestellt wird, indem er Lügen verbreitet, ohne Ende. Vor allem der Fall von dem 13-jährigen russischstämmigen Mädchen, der jetzt vergewaltigt werden soll, der riesige diplomatische Auswirkungen hatte, die sich zeigen, es war alles erlogen und erstunken gewesen. Also ich habe da wirklich das Gefühl, da kommt eine neue Gefahr auf uns zu, dass wir, unsere Demokratie, zusammen mit den rechten Parteien in Europa, zusammen mit dem Putin destabilisiert werden.
Also das sehe ich nicht ganz so. Erstens finde ich, Putin finde ich schlimm. Ich bin kein Freund von Putin. Russland ist keine Demokratie. Das ist ein Autokrat, wie wir es schon ein paar Mal hatten in Russland. Aber ich muss dir sagen, ich glaube, man muss eher hoffen, dass der gleich bleibt. Weil alles, was nach Putin kommt,
das ist
wahrscheinlich schlimmer. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt.
Ja.
Das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass man einen Diktator die ganze Zeit in Frage stellt und findet, das ist ganz schlimm. Und nachher ist es noch verreckter.
Ja, gut,
und für
das...
uns Europäer, wenn Russland destabilisiert wird, ist es noch viel schlimmer. Zurück zu der Lügenpresse. Ich glaube nicht, dass Propaganda von den Russen, die wirklich unglaublich ist, die ist so unverschämt, zum Teil. Da glaube ich nicht, dass die Wirkung wahnsinnig groß ist.
In Deutschland haben wir das.
Deutschland hat ein anderes Problem. Die haben eine Presse, die seit Jahren ganz viele wichtige Themen, die Bevölkerung wirklich beschäftigt, einfach falsch darstellen. Die haben ihre Legitimation deswegen verloren.
Das stimmt einfach nicht.
Oh, das stimmt. Das hast du ja bei Köln auch wieder gesehen.
Was?
Das ist doch, schau mal, es hat eine Umfrage gegeben. Letztes Jahr hat es eine Umfrage gegeben in Deutschland, wo eine Mehrheit der Leute gesagt hat, unsere Medien tun, was die Flüchtlingssituation betrifft, nicht richtig informieren. Sie haben eigentlich gesagt, Lügenpresse stimmt. Hey, das ist doch wahnsinnig. Das würde in der Schweiz nicht passieren. Solche Umfragen gibt es bei uns nicht.
Genau, weil es den Bodensatz nicht gibt.
Weil es zum Beispiel die Basler Zeitung gibt, ja, und die Weltwoche gibt, die einfach noch Realitäten darstellen, die gewisse Zeitungen nicht gerne darstellen.
Weltwoche, wo immer mehr ein Sektenblatt wird, wo
das
eigentlich
du,
wo
das sehr gut
da ist. Gut.
Das heißt du.
Also, reden wir noch gerade zum Thema Weltwoche. Sind wir beim Herrn Mögeli. Es sind jetzt nach 2 Jahren Daten rausgekommen, eine Untersuchung rausgekommen, die zeigt, dass der Herr Mögeli in Sachen Dissertationen, das, was man ihm vorgeworfen hat, die Rundschau, der Tagesanzeiger, wo du jetzt auch wahrscheinlich würdest sagen, Teil der Lügenpresse.
Also den Begriff habe ich noch nie adoptiert.
Okay, gut,
den finde ich auch nur darüber geredet, dass es Leute gibt, die das sagen.
Gut,
komm selber von der Lügenpresse.
Es ist also herausgekommen, dass der Herr Mögeli total versagt hat, dass er Dissertationen durchgewunken hat, wo etwa so gut sind wie seine eigenen Arbeiten, wo einfach irgendwelche Abschriften sind von historischen Texten, wo kein wissenschaftlicher Anspruch haben, und dass Iris Ritzmann, seine Gegnerin innerhalb von der Uni, das hervorragend gemacht hat. Und jetzt ist das dokumentiert, man hat es wollen verhindern, die Uni hat es wollen verhindern, und jetzt ist das rausgekommen. Und was sagt der Herr Mögeli? Das hat mich am meisten schockiert. Er hat gesagt, aha, weil er hat am meisten Dissertationen durchgewunken, ohne sie richtig anzuhören. Fleiss wird also bestraft. Das ist schamlos, das ist fast schon Trump-mässig.
Ja, Mögeli hat ja auch Erfolg, ist ja abgewählt worden.
Ja.
Also, von dem her so gut verfangen, so offensichtlich.
Ja gut,
das, also aber schau mal, hast du das Gutachten angeschaut?
Mhm.
Ich meine, das ist ja selber ein Gutachten, wo man kann sagen, tut praktisch keine wissenschaftlichen Standards genügen.
Wieso? Aber wer soll
es gibt da wie zwei Sachen. Das eine finde ich, das mit den Dissertationen bei den Medizinern, das ist nicht nur ein Phänomen Mergeli. Das muss man einfach ehrlich sagen.
Ja.
Die Ärzte haben sehr langes Studium und sie brauchen am Schluss noch den Doktortitel, und die Dissertationen bei den Ärzten kannst du nicht vergleichen mit Dissertationen in anderen Branchen.
Ist bekannt,
das ist
klar.
Wirklich wichtig.
Aber
und das ist auch ein bisschen unfair. Ja, ist auch ein bisschen unfair. Dann müssen wir mal die anderen Dissertationen von der Mediziner anschauen.
Ja.
Ich als Historiker sage dir auch, natürlich wäre eine Dissertation so, wie man es machen könnte. Als Medizinhistoriker wäre jetzt in der normalen historischen Fakultät nicht durchgegangen. Das geht einfach nicht. Da sind die Ansprüche höher. Aber man kann nicht einem Mörgeli jetzt eine Praxis anlasten, die völlig verbreitet ist an allen medizinischen Fakultäten.
Aber offenbar hat er das in extenso hat er das ausgenutzt. Und man also, sagt, und das, ich finde das noch überraschend. Moment, ich sage, du weißt gar nicht, was ich jetzt da ausdrücken wollte. Dass die Leute, die diese Pseudo-Dissertationen gemacht haben, die den Doktortitel bekommen haben, dass sie den behalten können, weil man will jetzt offenbar nicht noch dort eingreifen. Das finde ich also auch noch überraschend, dass man festgestellt im Nachhinein, das hat null wissenschaftlichen Wert, aber er dürfte seinen Doktortitel behalten.
Schau, ich sage jetzt da auch wieder als Historiker, wenn du gewisse Dissertationen in der Geschichte in den 70er Jahren anschaust oder 80er Jahren, hättest du heute das Gefühl, ja, also bitte den Doktortitel aberkennen, das geht ja gar nicht. Also man muss schon auch sehen, was ist der normale Standard gewesen. Und noch eines, bei den Mediziner ist der Standard ein anderer bei den Dissertationen.
Ja.
Und dass man das jetzt alleine Mörgeli anlastet, finde ich unfair.
Es
ist auch von der Uni ganz dumm gewesen. Es ist eigentlich von der Uni unglaublich dumm gewesen. Die ganze Affäre Mörgeli haben sie so schlecht. Alles haben sie schlecht gemacht. Alles haben sie falsch gemacht. Deshalb kommt ja auch der Mörgeli eine Entschädigung über und so weiter. Ist doch ganz dumm gewesen, noch so ein Gutachten in Auftrag zu sehen, weil das tut ja jeden Doktortitel an der Universität Zürich irgendwo in einem schiefen Licht erscheinen lassen.
Aber das zeigt eigentlich, dass es richtig war, dass der Herr Mögeli einfach die Standards nicht erfüllt.
Nein,
weil das ist anonym, haben die das gemacht.
Aber schau mal, jetzt lesen wir das Gutachten.
Ja, die haben
das Gutachten sagen sie im Prinzip das Hauptproblem, sagen sie selber, sagen Betreuung. Wie haben die können Betreuung messen? Überhaupt nicht. Die haben ja mit keinem einzigen von diesen Doktoranden geredet. Du kannst doch nicht im Nachhinein dein anschauen und sagen, ja, die Betreuung war mangelhaft.
Ja, aber wenn alles einfach abgeschriftet sind...
Das haben sie aber nicht kritisiert.
Wohl, das haben sie sogar heftig
Ich kann dir den Satz zeigen, wo sie sagen, die grössten Mängel sägen in der Betreuung. Das ist der Satz. Also ich kann es nicht mehr genau im Wortlaut. Aber alle anderen, und wenn du die Abschriften anschaust, ja, musst du mal die Tabellen anschauen. Bei den Abschriften gehen sie immer Noten 10. Ob jetzt Ritzmann oder Mörgeli, das haben sie gar nicht so schlimm gefunden. Und ich kann sagen, das aber, ist eben der Standard.
Aber du findest
gewesen,
das okay, das, was jetzt rausgekommen ist, und du findest den Mörgeli,
ich finde das Gutachten,
okay,
das Gutachten finde ich sehr zweifelhaft, muss ich dir sagen.
Ja, ist ja logisch.
Ich find's, ja, ist doch logisch. Ich meine, da ist ein Professor drin, der selber an der Universität Zürich ist. Der ist doch befangen. Der weiss doch ganz genau, dass die Uni Zürich jedes Interesse hat, dass man einen Mörgeli das
also
kann anlassen.
Du tust jetzt Unterstellungen
machen. Ich unterstelle das nicht. Ich sage, der ist nicht unabhängig. Der ist nicht unabhängig.
Aber es sind noch zwei andere.
Der ist nicht unabhängig. Das ist wie wenn ich einen Artikel von der Basel-Zeitung, der schief rausgekommen ist, lasse ich untersuchen von meinen Journalisten. Kommt dann wahrscheinlich also, auch anders raus, oder? Also das ist doch absurd.
Wenn das Gutachten gut rausgekommen wäre für den Mögli, würdest du das überhaupt
nein,
nicht
bemerken? Nein, das ist jetzt eine Unterstellung. Das ist jetzt eine klassische Unterstellung.
Weil
nein,
es sind noch zwei andere
ich finde, wenn ich das Gutachten...
Weil es ist ja anonym.
Das Gutachten ist ein Pfusch. Es ist schludrig. Schau mal an. 39 Dissertationen haben die untersucht. Ja. Willst du doch mir nicht weismachen, dass die alle gelesen haben?
Aha, das ist auch wieder eine Unterstellung.
Ja, das ist sehr oberflächlich. Das Gutachten, wenn es genau drei Seiten geschrieben. Zusammenfassung. Wo ist denn der ganze Bericht? Ich habe den ganzen Bericht nicht gesehen.
Nein, aber der ist offenbar
es ist sehr oberflächlich. Es ist ein Gefälligkeitsgutachten, das die Uni Zürich hat gebraucht, um sich zu entlasten. Sie selber haben sich geschämt.
Sie haben sich geschämt
für das Gutachten, weil sie gewusst haben, wir dürfen das auf keinen Fall veröffentlichen, weil wir machen uns ja lächerlich.
Sie wollten sich nicht entlasten, aber
weil sie sich lächerlich machen mit dem Gutachten.
Ja, also ich habe nicht das Gefühl.
Und was ich noch möchte aber festhalten, ich glaube auch, dass es stimmt, dass die Dissertationen sicher nicht den Standards entsprechen, die sonst, sagen wir, in der Geschichte normal wären. Aber das ist nicht das Phänomen Mörgeli, das ist das Phänomen Ärzte.
Gut, also, das ist jetzt, beurteile ich als Gefühl, es ist ein Phänomen Ärzte allgemein und Mörgeli im Besonderen. Weil, wir haben ja gesehen, bei der Frau Ritzmann ist das anders rausgekommen. Okay, machen wir da einen Punkt heute Abend, übrigens in der Sendung Schawinski Streitgespräch zum Thema Durchsetzungsinitiative zwischen dem FDP-Präsident Philipp Müller und der SVP-Vizepräsidentin und Nationalrätin Yvette Estermann. Ich habe das Gespräch schon aufgenommen, ich kann Ihnen versprechen, es ist etwas, was Sie in dieser Form am Schweizer Fernsehen wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Diese Sendung gibt es wahrscheinlich nicht nächste Woche, weil es in die Ferien anstehen, aber vielleicht gibt es irgendetwas Ähnliches. Schönen Abend und viel Vergnügen beim Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.